Heute sprechen wir mit jemandem, der zeigt, wie Digitalisierung im Handwerk ganz praktisch funktioniert. Er ist Schreinermeister und Unternehmer und nutzt KI, um sich und seinem Team spürbar Zeit zu sparen. Sein Motto: Ich bin zu faul, um nicht zu digitalisieren. Seine KI-Kundenampel nimmt seinem Vertrieb jede Woche mehrere Stunden Arbeit ab, indem sie automatisch bewertet, welche Anfragen Potenzial haben und welche nicht. Wer hören will, wie KI im Handwerk ohne Fachchinesisch echten Nutzen bringt, der ist hier heute genau richtig. Herzlich willkommen im Doppelerfolg-Podcast, Matthias Brack. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch, dass ich da sein darf.
Dein Claim ist ja scharf, ne? Ich bin zu faul, um nicht zu digitalisieren. Spricht mir irgendwie aus der Seele. Was hat's auf sich? Klär uns mal ein bisschen mehr auf.
Ja, das bestimmt eigentlich mein ganzes unternehmerisches Leben tatsächlich, weil mich alles nervt. Ich nenne es mal alle Bullshit-Jobs, wo ich Dinge von links nach rechts kopieren muss, abschreiben muss, repetitive Aufgaben, die ich erfassen muss. Und das war eigentlich schon mein Arbeitsleben lang der Antrieb zu sagen, Mensch, wie kann ich Dinge automatisieren, digitalisieren, um eben nicht da sinnlose Zeit zu verbringen. Und daher kam auch dieser Spruch, zu faul, um nicht zu digitalisieren, weil ich vom Grund her, viele Leute würden mich zwar wahrscheinlich nicht als faul beschreiben, aber ich bin faul, wenn es darum geht, Geduld zu haben. Und ja, insofern versuche ich da immer eben Automatisierung einzubauen, wo es denn nur geht, um am Schluss Zeit zu sparen und wieder faul sein zu können sozusagen.
Das heißt, auf der einen Seite die Neugier, ja dann da wiederum neue Dinge auszuprobieren, Tools und Lösungen schon immer, also auch hier vor KI offensichtlich, kann ich total nachvollziehen. Ja? Das ist ja wenigstens spannend, aber wie gesagt, wenn ich dann noch Zeit sparen kann, ist es ja unternehmerisch auch eine wertvolle Investition, oder?
Definitiv. Am Schluss muss man natürlich immer schauen, ist die Zeit, die ich einsetze, am Schluss weniger wie die, wo ich raushole. Bei mir ist natürlich so, dass ich bin natürlich auch so ein Power-User. Manchmal geht da schon auch viel Zeit verloren, aber das hake ich dann unter Hobby ab. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, habe ich in meinem Leben mehr Zeit rausgeholt, wie ich eingesetzt habe. Mein Vater hat immer gesagt, wo ich mit dem Digitalisieren angefangen habe, seit wir digitalisieren, geht alles schneller, nur brauchen wir länger. An dem Spruch ist durchaus auch ein bisschen was dran. Man muss erstmal Zeit einsetzen und erstmal mehr Zeit, aber wenn der Prozess dann mal steht und das automatisiert ist, dann holt man diese Zeit auf jeden Fall in der Regel um ein Vielfaches zurück.
Ja, du machst es ja vor allem nicht für dich, du hast ja ein Team, ne? Und wie soll ich sagen, multiplizierst das ja dann auch tatsächlich die Lösung ins Team rein, ne?
Ja, genau. Also es ist ja mit allen Prozessen so ganz wurscht, ob digital oder nicht digital. Gibt es ja auch diesen schönen Spruch, Entschuldigung für den Ausdruck, aber ein scheiß analoger Prozess wird auch ein scheiß digitaler Prozess sein. Das ist ein altes Spiel. Man muss immer irgendwas mal durchdenken und zumindest 80% der möglichen Fälle mal geistig durchgehen. 100% kann man sowieso nicht, im Handwerk schon gar nicht, weil wir immer sehr individuell unterwegs sind. Aber wenn der Prozess mal steht, dann habe ich zumindest meine Spielregeln definiert, meine Leitplanken, um im Autobahnbild zu bleiben. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das hoch zu skalieren. Das ist ja das, was du ansprichst, und kann natürlich dann auch die Arbeit auslagern oder weggeben. Und am Ende des Tages ist es ja dann Wurst, ob ich es an einen Mitarbeiter gebe oder an ein digitales Tool oder eine KI gebe, wenn der Prozess einfach einmal definiert ist. Und die Arbeit habe ich immer.
Ja.
Jetzt bist du ja eh schon vielfach Unternehmer, jetzt machst du das für dich, jetzt wirst du natürlich ja auch mittlerweile auch viel von anderen Handwerksbetrieben angefragt oder auch Handwerkskammern, die sagen, kannst du mal ein bisschen drüber berichten. Jetzt bist du ja ein Mann der Praxis, der nicht nur irgendwie theoretisch daherkommt. Kannst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wo man so ein konkretes Beispiel, wo man das einfach, wo der Hörer auch was mitnehmen kann und sagt, Mensch, ach, das meint er, weil sonst dieses Buzzword KI ist ja mittlerweile überall, aber...
Ja, also genau darum ging es. Ja, also genau darum ging es bei mir auch, ja. Dass mich das genau genervt hat, die KI, das Thema KI in aller Munde kam im November 2022, so dieser ChatGPT-Moment, den, glaube ich, viele von uns kennen, wo man das erste Mal das versucht hat. Da war es ja dann irgendwie für alle da. Und dann in jedem Webinar, in jeder Fachzeitschrift ständig KI, KI, KI. Und ich habe mir da viel reingezogen, habe mir viel angeschaut, war auf vielen Vorträgen. Und jedes Mal ging ich raus und dachte mir, cool, da kann man bestimmt einiges machen. Aber konkret wurde in der Anfangszeit eigentlich so gut wie keiner. Und dann habe ich mich einfach selber hingesetzt, wenn wir haben schon vor 2022 eigene KI entwickelt. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber dann habe ich mich einfach hingesetzt und geschaut, wo kann ich einfach konkret einen Mehrwert für den Betrieb sozusagen mit KI generieren. Und habe da so Use Cases, wie man, habe ich mittlerweile auch gelernt, den Begriff, also Anwendungsfälle sozusagen definiert und habe da einfach mal drüber berichtet. Und so ist es eigentlich entstanden, dass dann Zeitungen oder Fachzeitschriften gesagt haben, komm, schreib mal was drüber. Irgendwann ist ein YouTube-Kanal daraus entstanden für einen Verlag und dann waren natürlich die Vorträge, die Impulsvorträge nicht mehr weit und irgendwann die Workshops. Aber vom Prinzip her bin ich ein Power-User, der vieles probiert und was Gutes setzt er bei uns im Betrieb um und darüber erzähle ich dann auch draußen bei meinen Vorträgen oder bei anderen Handwerkskollegen. Und du wolltest ein konkretes Beispiel. Ich habe ganz viele konkrete Beispiele, aber im Moment mein Lieblingstool ist einfach, Gespräche aufzuzeichnen mit so einem kleinen Mikrofon, die zu transkribieren. Und da spare ich zum Beispiel aktuell so ein Hammerding, wo ich wahnsinnig viel Zeit spare. Also sind viele so kleine Bausteine und glaube ich, das ist auch KI. Es gibt noch wenig diesen Agenten, wo ich oben eine Aufgabe reinschmeiße und unten kommt das Fertige raus. Das wird irgendwann der Wunsch sein, aber im Moment sind es eben viele kleine Helfer, die in Summe dann schon richtig Zeitersparnis bringen und einen richtigen Hebel haben. So würde ich es mal sehen und betiteln.
Nett. Also Christian, meinst du?
Mach Folgefrage, wenn.
Ja, genau. Also, ich meine, das Thema Gespräche aufzeichnen, ich meine, da sehe ich halt auf der einen Seite die Zeitersparnis, die ich dann halt hinterher habe, wenn ich eben die Notizen nicht selber machen muss. Dann kommt natürlich noch der zweite Case dazu. Dann kommt gleich der Anschlusstermin. Dann machst du es irgendwie später. Später ist manchmal morgen oder halt abends, wo man dann auch vielleicht irgendwann mal nach Hause will. Dann geht Information verloren. Das heißt, wir haben auch einen Qualitätsverlust, wenn es nicht so gut aufgezeichnet wird. Und ich habe die Erfahrung für mich auch gemacht, wenn ich halt gute Notizen habe und die dementsprechend kurz vorm Folgetermin wieder durchlese, bin ich wieder komplett im Film und kann da weitermachen, als wenn es eben keine 4, 6, 8 Wochen Pause gegeben hätte zwischen den Gesprächen. Das ist natürlich total wertvoll. Also
das kann ich mir. Ja, und vielleicht da noch, wenn wir gerade in das Tool ganz kurz mal einsteigen, was auch cool ist. Ich benutze es ja schon über ein Jahr und mittlerweile habe ich eine Datenbank meiner Gespräche. Also ich habe meine eigene Gesprächsdatenbank, die ich dann auch wieder mit KI befragen kann. Und dann wird es ja richtig cool.
Genau.
Also wenn ich eben so ein halbes Jahr später nochmal sage, Mensch, schau mal meine Gespräche durch und beantworte mir die Frage. Oder ganz klassisch beim Kunden, was haben wir für eine Außenfarbe vom Wintergarten ausgemacht? Oder über wie viel Prozent Rabatt haben wir gesprochen? Oder keine Ahnung. Ich kann mir das halt wirklich rückwirkend, und das mache ich ganz oft, ich muss mir das nicht alles merken, sondern ich habe eine Gesprächsdatenbank und kann natürlich, wenn ich die ganzen Gespräche noch miteinander verknüpfe, wieder ganz neue Erkenntnisse gewinnen, die so weit gehen, dass man sogar, wie gut sind meine Verkaufsgespräche in Anführungszeichen, was kann man optimieren? Also da kann ich dann richtig, richtig viel machen, wenn die Datengrundlage halt dementsprechend da ist dann.
Also was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass teilweise Dinge, die ich in einem Gespräch auf eine gewisse Art und Weise verstehe, mir auch notiere, hinterher in der Analyse ganz anders interpretiert werden können und nochmal einen ganz anderen Handlungsspielraum aufmachen. Das ist halt auch sehr, ja, charmant, würde ich sagen. Ja?
Ja, ja, es geht ja so weit, die Tools, also das ich da nutze, da kann ich dann sogar, gibt die KI eine eigene Meinung ab. Ja. Und da kommt zum Beispiel raus, naja, was hast du zwischen den Zeilen gelesen, was wurde im Gespräch vermittelt, wie kam es bei dem Kunden an oder bei dem Gesprächspartner, wie kam es bei dir an? Also ein Beispiel der vielen spannenden Möglichkeiten, sage ich einfach mal, die man da rausziehen kann.
Ja.
Jetzt spricht ihr wahrscheinlich vom gleichen Tool oder auch nicht, man weiß es nicht.
Ja, naja, es gibt ja mittlerweile wirklich Hunderte, ja. Also die im Prinzip das tun.
Ja. Ja. Jetzt ist das natürlich ein Case, wo ich sage, Gespräche, ich sag mal, dokumentieren. Früher, ganz überlegen, wenn wir die Zeitreise, ja, früher hast du sowas vielleicht aufgenommen, dann hat es eine Sekretärin abgetippt und dann hat daraus im besten Fall noch Notizen gemacht für den nächsten Termin. Also so viel zu dem, was man heute an Zeit sparen kann. Gibt es noch ein weiteres Beispiel, wo man sagt, es ist vielleicht dann auch Angebotserstellung, wo du sagst, da kann man Dinge viel einfacher machen, weil am Ende des Tages sind es ja doch irgendwie immer die gleichen Angebote, nur mit anderen Zahlen, oder? Also,
ja, also auf jeden Fall gibt es da Stichwort Custom GPTs, egal jetzt mal von welchem Hersteller oder von welchem großen Haus. Ich kann mir natürlich mit KI einfach Assistenten für viele Sachen bauen Und da hören jetzt oder denken jetzt vielleicht viele Zuhörer, oh, bauen, programmieren. Nein, eigentlich kann ich den wie einen Assistenten aus Fleisch und Blut trainieren, was erklären und dann macht er das. Klassisches Beispiel ist, ich habe eine Preisliste von einem großen Dachfensterhersteller mit 400 Seiten und wenn ich das selber kalkulieren muss, blättere ich da halt durch, suche mir das Fenster raus, suche mir den passenden Eindeckrahmen, die Verglasung, das Innenfutter, den Außenrollo und dann sitze ich da halt 20 Minuten und das kann ich natürlich, sind wir wieder beim Anfang, einer KI 3, 4, 5 Mal erklären, muss natürlich dann nochmal überprüfen, kann die das auch? Natürlich macht auch die Fehler, aber auch da nochmal, wenn ich das einem Mitarbeiter gebe, der vorher noch nie ein Dachfenster kalkuliert hat, macht der auch Fehler und wahrscheinlich mehr wie die KI. Und dann trainiere ich das Ding halt und wenn ich das halt 10, 15 Mal gemacht habe, dann kann ich mit meinem Smartphone hier und mit Spracheingabe beim Kunden sagen, pass mal auf, ich stehe jetzt hier gerade bei der Familie Hoffmann im Dachgeschoss, die wollen ein Dachfenster in der und der Größe, mit der und der Verglasung, mit einem Roller dazu, ein Eindeckrahmen, Montage schätze ich mal 2 Tage. Bitte such mir das mal raus und schreib mir mal einen Preis raus, dass ich das dem Hoffmann gleich sagen kann. So, und dann macht das Tool das für mich. Dann muss ich natürlich noch ein bisschen handwerkliches Fachwissen haben, falls wirklich ein Fehler rauskommt, dass ich weiß, so ein Dachfenster in der Größe wird es nicht für 800 Euro geben, sondern da liegen wir eher bei 3.500. Aber ich habe in wenigen Sekunden eigentlich vor Ort schon ein aussagekräftiges Angebot erstellt oder zumindest mir mal einen Preis raussuchen lassen. Also ein weiteres Beispiel.
Ja, aber da kollabiere ich ja jetzt, muss ich kurz einschreiten. Also der Zuschauer hat vielleicht gesehen, aber welchen Vorsprung du jetzt nicht nur zeitlich an Invest hast, sondern was du an Vorsprung hast im Verkaufsgespräch, weil wenn du jetzt mit dem Kunden quasi eine Zahl sagen kannst, sagst mal so, ich sag jetzt mal, du planst noch ein bisschen Puffer ein, sagst halt jetzt in deinem Beispiel nicht 3.500, sondern 4.900, weil einfach sagst, ein bisschen großzügig kalkuliert. Ja. Und kannst dann halt sagen, hey, zum Kunden kannst die Reaktion ablesen, kannst das Ding vielleicht sogar gleich eintüten. Oder aber der Kunde sagt, 4.900 ist zu viel, müssen wir 4.500, keine Ahnung. Das heißt, du hast eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, das Ding ja auch abzuschließen, wohingegen, wenn du jetzt nach Hause fährst, dann setz dich hin, machst diese Arbeit wie früher, schickst dann ein Angebot per E-Mail, wo wir nicht die Kontrolle haben über die Emotionen, in welchen das geöffnet wird, hat der gerade Stress, blablabla, guckt sich ja eh nur den Preis an. Das ist sensationell verglichen zu dem, was halt deine Marktbegleiter machen sozusagen. Und dann hast du natürlich einen riesen Vorsprung.
Klar, und ich kann, wir gehen da oft noch einen Schritt weiter. Also von wir, das sind noch nicht alle Mitarbeiter soweit. Ich habe auch noch die mit der Preisliste kalkulieren, weil sie es schon länger machen, muss man natürlich schon ganz offen und ehrlich aussagen. Aber ich kann natürlich noch einen Schritt weiter gehen und kann noch die Kundentypen hinterlegen. Haben wir auch schon gemacht. Also die klassischen blauen, roten, grünen, gelben, was weiß ich. Und dann kriegt er sogar die Informationen, also der Typ, der halt schnell entscheiden will, der braucht ein paar Bullet Points und der andere möchte halt nochmal wissen, wie der Beschlag unter der Dichtung, da wo man nicht hinsieht, genau ausgeführt ist, dass das auch bei Schlagregen dicht ist. Also das kann ich natürlich auf die Spitze treiben. Da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, was bringt mir da noch den Mehrwert, aber du hast vollkommen recht. Da bin ich natürlich viel, viel schneller und habe einfach einen klaren Wettbewerbsvorteil.
Ja, und dann gehst du mit dem Anschlag nach Hause im Zweifelsfall und weißt dann, okay, ich muss jetzt noch eine Auftragsbestätigung schicken. Oder kann ich mir das Angebot auch schon sparen, weil der Kunde gesagt hat, ich habe gedacht, ich kriege ein Fenster für 400 Euro. Ja? Ja. Und dann habe ich mir aber auch schon wieder Zeit gespart. Das heißt, ich erhöhe meine Erfolgsaussichten drastisch und kann auf der anderen Seite natürlich auch viel Zeit ersparen. Also schönes Beispiel, ja.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du einen Kunden so begeisterst, in so einem Moment, der Kunde sagt, ah, oh, Herr Brack, da will ich jetzt aber nochmal drüber nachdenken und ich frage nochmal 2 andere an. So wahrscheinlich verschwindend gering, oder?
Definitiv. Natürlich kommt es immer darauf an, mit welchen Vorstellungen geht der Kunde rein. Ja. Aber vom Prinzip her, klar, habe ich da einfach einen Zeit- und einen großen Wettbewerbsvorteil, weil ich mich eben auch, und das sind wir wieder beim Thema, KI hilft mir in diesem Moment, mich ja um das zu kümmern, was wirklich wichtig ist, und das ist die Interaktion mit dem Kunden. Ja. Und mein Austausch mit dem Kunden und das Rüberbringen meiner fachlichen Qualifikation. Und ich muss mich jetzt nicht, weil die andere Variante wäre ja, ich kalkuliere es beim Kunden, dann hole ich meinen Katalog raus oder vielleicht auch mein iPad, egal. Aber fange an, während der Kunde mit Familie und vielleicht Kind auf dem Arm dasteht und blätter erstmal 200 Seiten durch und schreibt es irgendwo auf ein Schmierpapier raus oder sonst irgendwas. Dieser ganze Prozess fällt ja weg. Also wir hatten am Anfang gesprochen, zu faul, um nicht zu digitalisieren. Da sind wir genau beim Thema. Ich kann während die KI hier mir den Preis raussuche, kann ich nochmal ein paar Argumente rüberbringen, kann mich nochmal auf den Kunden konzentrieren, kann auf ihn eingehen. Und das ist ja eigentlich der wahre Mehrwert. Nicht, dass das Angebot da kalkuliert wird. Das ist cool, nice to have und begeistert. Aber ich habe praktisch nochmal mehr Zeit gewonnen, um dem Kunden die Vorteile des Produktes und seinen Mehrwert, den er dadurch bekommt, eigentlich klar zu kommunizieren. Und das ist ja eigentlich das Coole am Ende des Tages.
Und ich möchte Marc dann noch ganz kurz noch ergänzen, Christian. Das ist aber der Moment, wo vielleicht eben die gute Dame, die jetzt das Kind auf dem Arm hat und dann den Wunsch erfüllt bekommt, endlich hier dieses hübsche Fenster und mit mehr Licht und aber trotzdem verdunkelt, dass es nicht so heiß wird, bla bla bla, die Lösung ja herbeisehnt. Und das jetzt ist ja der Zeitpunkt, wo der Verkauf halt am einfachsten ist. So. Das heißt, wenn ich da jetzt erst dann irgendwie wieder 2 Tage später oder 4 Wochen später, was auch immer, teilweise Handwerker auch sehr langsam, dann reagiere, dann ist ja die Emotion schon wieder nicht mehr so gegeben oder man hat ja Zeit, man hat sich mit dem Internet oder mit dem Baumarkt oder mit was auch immer beschäftigt, weil man irgendwie sagt, ich will jetzt die Lösung, aber der Herr Müller, ja, der Handwerker kommt halt nicht aus dem Pott, wohingegen du halt einfach das präsentierst und in dem Moment sagt der Kunde, ja, nein, fertig. Es geht ja um die Emotion. So, und deswegen ist das, wie gesagt, geht darum, mehr Zeit generell für den Kunden zu haben, aber natürlich auch vom Timing her viel, viel effektiver, ja, und Spaß ja auch die so Nacharbeit im Zweifelsfall. Weil Angebote schreiben, so wie ich dich kennengelernt habe, gehört jetzt sicherlich wahrscheinlich nicht zu deinen Lieblingsaufgaben.
Nee, und da ist natürlich auch das Thema, wenn wir jetzt bei Prozessen sind, wenn das jetzt noch einen Schritt weiter ginge und ich könnte den KI-Assistenten beauftragen, hey, greif gleich mal auf meine Datenbank zu, mach eine AB, schick mir die gleich im nächsten Schritt rüber und ich lasse vor Ort noch unterschreiben. Das wäre jetzt dann so das richtig Coole und der Kunde bekommt es gleich per E-Mail. Theoretisch ja alles möglich. Praktisch haben wir da noch ein paar Schnittstellenprobleme mit unseren Softwareanbietern. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf, weil die leider in ihrem Silo so drin sind, dass sie uns da im Moment noch nicht ranlassen. Aber ja, da entstehen richtig, richtig coole Mehrwertprozesse, wenn man die jetzt ergreift, in 10 Jahren kann das wahrscheinlich jeder, weil dann auch jeder das in seiner Branchensoftware automatisch reinprogrammiert hat. Aber im Moment sind das einfach Wahnsinnshebel, die ich da ansetzen kann. Das muss man ganz klar so sagen.
Andreas, hast du noch was? Sonst würde ich nämlich gerne direkt da drauf eingehen. Nee,
ich merke, dass das jetzt dein Thema ist, ja?
Ja, gut, also ich meine, Matthias, bitte sei so gut und sag, dass ich da falsch liege, aber ich glaube, das Handwerk ganz besonders ist natürlich eine Branche, wo noch sehr, sehr viel nach oben offen ist, weil, also glaube ich, kaum jemand macht das so wie du. Woran liegt es denn, dass das Handwerk sich dem so ein bisschen verschließt? Geht es dem Handwerk da noch zu gut? Weil auch hier im Prinzip sagen zu können, jawohl, der Auftrag bringt mich weiter und der eben nicht, ja, ist ja vielleicht nicht ganz so schlecht.
Also es hat natürlich mehrere Dimensionen, würde ich mal sagen. Und die wollen wir heute nicht alle lösen, weil da reicht die Zeit nicht. Aber natürlich hat das Handwerk zunächst mal im ersten großen Schritt ist immer ein Zeitproblem. Also weil die Handwerker in der Regel alle mehr wie genug zu tun hat. Das muss gar nicht unbedingt immer die Arbeitsauslastung sein, dass so viele Aufträge da sind, aber man muss ja wirklich vom Buchhalter über den Manager zum Personalmenschen hin auch alle fachlichen Themen im Griff haben. Und irgendwann wird es halt wirklich echt viel. Also was man so als Handwerksunternehmer heute alles können muss, ist es viel. Und dann konzentriert man halt sich halt auf die Kerntätigkeiten, die man mal gelernt hat. Ich bin ja nicht Schreiner geworden, weil ich mich mit KI befassen wollte. Mir macht es jetzt Spaß und das ist ein Glücksfall, aber eigentlich habe ich Schreiner gelernt, weil ich gern mit Holz umgehen will und weil ich irgendwie Werte schaffen will. Und da kommt natürlich das Thema Prozessautomatisierung und Prozesse definieren und so ganz weit hinten. Und das, glaube ich, das ist das erste größte Problem des Handwerks. Und das Zweite ist natürlich, dass wir gar keine so große Angst haben müssen vor digitalen Tools, die uns ersetzen können, weil unsere Kerntätigkeiten werden auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht durch irgendwelche KI-Tools ersetzt. Da wäre ich jetzt als Redakteur oder als Grafikdesigner, hätte ich da ganz andere Sorgen wahrscheinlich. Ja. Insofern hat das Handwerk im Moment noch nicht den Druck zu sagen, naja, da muss ich jetzt viel Geld und Zeit rein investieren, weil an sich ist es für mich im ersten Schritt nicht wertschöpfend und zweitens brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass die Prozesse, für die ich eine Rechnung schreibe, am Ende des Tages mir weggenommen werden können. Wenn man dann hinter die Fassade schaut, sieht es natürlich anders aus, weil wenn ich die Prozesse im Griff habe, habe ich ja wieder mehr Zeit für meine wertschöpfenden Tätigkeiten. Richtig, ja. Und da ist so dieses Katze-Schwanz-Problem, oder ich beschreibe es mal ein bisschen anders, das Schäfer-Problem, der keine Zeit hat, sich einen Zaun zu bauen, weil er den ganzen Tag Schafe fangen muss. Und wenn der sich einmal die Zeit nehmen würde, seine Grenzen abzustecken und Pfähle reinzuhauen und Bretter hinzunageln, dass ihm nicht der ganze Tag die Schafe wegrennen, dann hat er dann Zeit, sich wieder um Zucht und was weiß ich zu kümmern. Und so ein bisschen ist beim Handwerker auch, wenn es jetzt halt 4 Tage schön Wetter ist und der reißt das Dach auf, dann muss der einfach schauen, dass halt am Freitagmittag die Bude wieder dicht ist. Und dann findet der vielleicht KI-Prozesse ganz toll, aber die bringen, oder grundsätzlich Prozesse, aber die bringen den in dem Moment nicht weiter. Also macht er sein Dach zu, weil dann regnet es dem Kunden nicht rein und er kann am Freitag eine Rechnung schreiben.
Aber im besten Fall auch durch die KI noch gleich verschickt wird.
Genau, und da setzt man an, man muss überlegen, wie kann ich die Handwerker eben da dafür mehr begeistern, dass er eben dann diese ganzen Prozesse, die drumherum anfallen, also diese, auf die er keinen Bock hat und die er eigentlich auch nicht wertschöpfend sind,
ja,
dass er sich trotzdem mit denen mal beschäftigt. Und das geht los im Handwerk und das kommt auch, aber eben das sind keine disruptiven Prozesse wie in anderen Branchen, wenn man es nicht macht. Es sind riesen Wettbewerbsvorteile, da sind wir uns einig, riesen Zeitersparnis, da sind wir uns auch einig, aber es ist nichts, was das Handwerk ersetzen kann und darum glaube ich, ist da auch noch nicht so der Fokus drauf. Und nochmal, man muss auch sehen, wir aus unserem Büro Jobs raustun, da uns immer leicht gescheiter herzuschwätzen, auch ich, weil wir natürlich irgendwie 25 Leute haben und da gibt es für jeden was. Während ich hier sitze, wird trotzdem draußen gearbeitet. Aber der klassische Handwerker hat 3 bis 5 Mitarbeiter, der steht normalerweise mit auf der Baustelle. Und wenn einem halt die Kunden im Kreuz sitzen und man muss die Aufträge fertig bekommen, dann schiebt man halt alles andere erstmal von sich weg. Das ist eigentlich aus meiner Sicht ganz einfach, das ist die Lage.
Ja. Du hast ja auch das Entscheidende, also war mein erster Gedanke auch auf Christians Frage angesprochen. Ich meine, sie haben sich ja bewusst fürs Handwerk entschieden und gegen den Bürojob. Und wie gesagt, KI, glaube ich, bedroht diesmal tatsächlich mehr die ganzen Bürojobs als jetzt, sage ich mal, die handwerklichen Tätigkeiten. Das heißt, das Thema Angst spielt vielleicht nicht die Rolle, aber wie du sagst, es geht halt um die Lust, es geht um die Zukunftsfähigkeit, es geht um die Wettbewerbsfähigkeit, es geht um vielleicht eben auch darum, im Prinzip das Büro, was ja selber vom Handwerker so ungeliebt ist, quasi wegzuoptimieren oder zu reduzieren zumindest. Ich glaube, da liegt die eigentliche Stellschraube. Und es darf eher als Lust verstanden werden. Und, ich glaube, da sind wir uns auch alle drei einig, irgendwann kommt es doch sowieso. Und dann ist halt besser, wenn wir vielleicht vorne weglaufen, weil, wie gesagt, die es nutzen werden, die werden halt die anderen, die es nicht nutzen, irgendwann abhängen zumindest. Zumindest was Deckungsbeitrag und Co. betrifft. Und das Beispiel, was du ja gesprochen hast, zahlt ja darauf ein, in dem Moment, wo ich schnell mit dem Kunden jetzt in eine Baustellenbesprechung gehe, sondern direkt ein Angebot und einen Preis abschließen kann, vielleicht sogar noch fiktiv mit der schriftlichen Auftragsbestätigung, der wird sich keine 2, 3 Angebote mehr einholen wollen, weil der hat ja schon zugesagt. Zweitens, ich komme damit raus aus der Preisvergleichbarkeit. Das heißt, ich verdiene auch deutlich mehr Geld. Das heißt, es gibt ja viele Gründe, die dafür sprechen. Aber es ist natürlich die Frage des Wollen und des Anfangs und des Gefühls. Ja, also es ist natürlich manchmal ein Riesenberg auch, dass man sagt, wo soll ich denn hier anfangen? Ja, dafür.
Ja, klar. Drum, ich sehe da auch fürs Handwerk, darum wecke ich ja die Kollegen auch gerne auf. Ich bin ja auch in Handwerksverbänden aktiv, im Vorstand bei den Schreinern und so weiter, weil ich sehe da ein brutales Potenzial. Wie gesagt, wir brauchen vor KI keine Angst zu haben, weil es unsere Kerntätigkeiten nicht wegrationalisieren wird. Aber wir können eben durch KI wahnsinnig viel mehr Zeit uns freischaufeln, dass wir wieder für die Kerntätigkeiten und für die wertschöpfenden Tätigkeiten Zeit haben. Und das ist ja ein Glücksfall. Welche Branche hätte das nicht gerne? Also insofern macht es Sinn, sich einfach die Zeit mal zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. Und das ist eigentlich das Wichtige. Die müssen irgendwann halt sich mal hinsetzen, die Zeit nehmen und dadurch gewinnen sie dann wieder Zeit. Und das ist halt aber, wie schon gesagt, Henne-Ei-Prinzip, Katze-Schwanz-Prinzip oder Schäfer-Zaun-Prinzip. Also
die gleichen Themen. Ja, und wenn er keinen Zaun bauen will, dann muss er wenigstens seinen Hund ausbilden, seinen Schäferhund, dass der halt auch tut, was er tun soll. Ja, dann geht es ja auch ohne Zaun.
Oder er beschäftigt jemanden, der einen Zaun bauen kann. Das gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn er lieber schäfert.
Also jetzt vielleicht auch in Richtung dieses Mythos, dass das so ein unüberwindbarer Berg ist, ja, sich damit zu befassen. Also der Handwerker selbst, der macht es ja nicht. Also er spricht ja mit jemandem wie dir zum Beispiel oder wie mir zum Beispiel. Der weiß, wie es funktioniert. Das heißt, das ist ja auch planbar. Und mit so einem Prozess bin ich mir relativ sicher, dass sich das sofort oder relativ schnell amortisiert, was da auch an monetärem Aufwand notwendig ist, um so Prozesse umzusetzen. Ja? Ich finde halt einfach diese Aussicht so charmant, das tun können oder der Handwerker sein zu können, die Zeit dafür zu haben, der Handwerker zu sein, der ich ja werden wollte. Und von der Baustelle zurückzukommen und zu wissen, alles klar, in der Zwischenzeit sind die Prozesse gelaufen und ich habe im Prinzip nichts mehr, außer wirklich auf den Knopf zu drücken und zu sagen, jawohl, korrekt, schicken.
Genau, Auftrag ausgeführt, ohne Nachtrag, Rechnung geht raus.
So. Ja, nee, das ist ja ein Traum und das ist ja total befriedigend. Ich sehe das ja selber, wenn man was baut und was schafft, das macht Laune. Also die Verbindung aus der modernen Technologie und gleichzeitig trotzdem Menschen glücklich machen und Werte zu schaffen, das ist eigentlich ein Traum. Also wir kennen das ja alle, wenn man den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt und irgendwas zusammenbastelt, dann sieht man abends oft kein Ergebnis oder den ganzen Tag E-Mails beantwortet. Aber als Handwerker habe ich ja genau das. Ich sehe ein Ergebnis, ich sehe einen Mehrwert, ich sehe einen glücklichen Kunde und wenn ich die Prozesse drumherum noch digitalisiert habe und das auf Knopfdruck macht, dann ist das ja eigentlich ein Traum und das ist ja auch genau das, was mich ja dann auch mal wieder motiviert, so Dinge zu machen und manchmal kann ich selber nicht glauben, wie man kann Tätigkeiten, die man früher, wo man früher ewig gebraucht hat, heute eben in einem Bruchteil der Zeit machen kann und trotzdem erfolgreich sein kann und trotzdem zufrieden sein kann. Also das ist ja echt das Coole und das ist auch das Bild, glaube ich, das man transportieren muss.
Vor allem, wenn du dir die Bestellung, also quasi du stehst beim Kunden, du siehst das Angebot, ich komme da wieder drauf zurück, du kriegst das Angebot per KI. Ja, jetzt löst du noch die Baustelle zu sagen, hey, wie kann ich da jetzt noch die Auftragsbestätigung bekommen? Ja, dann wenn ich aber in dem Moment, wo ich die Auftragsbestätigung habe, kann ich doch schon auch die Bestellung quasi automatisiert quasi wieder tschüss zum Lieferanten jagen oder ich muss bloß noch einmal drauf gucken und pack sie dann halt weg. Also auch da spare ich mir dann wieder automatisch die Zeit hinten raus, weil es ist ja schon alles fertig. Und damit kann ich natürlich auch wieder meine Lieferzeiten verkürzen, weil ich ja viel, viel schneller bin. Und ich jetzt gucken muss, oh, wo habe ich die Woche noch Termine und wo muss ich noch was machen? Wann schaffe ich es am Wochenende? Ja, was ja dann meistens der Klassiker ist, machen wir es am Wochenende dann halt auch die Freizeit. Das heißt, ich habe natürlich dann auch wieder den Ausgleich und ich habe einen Wettbewerbsvorteil, weil ich schneller bin. Also es greift eins ans andere, wenn man es halt anfängt.
Ja, das Potenzial ist riesig. Das sehen ja mittlerweile auch viele Nicht-Handwerker, die Chancen, die da stehen. Aber eben, man muss das Potenzial einfach halt, also die PS auf die Straße bringen. Und das, da haben wir, wie du vorher richtig gefragt hast, Potenzial nach oben, deutliches Potenzial nach oben.
Ja, spannend. Gibt's noch, also du meinst, das Schöne bei dir ist ja, du sprichst ja als Handwerker mit den Handwerkern für die Handwerker. Siehst du da noch irgendwo Entwicklungen, wo man sagt, da geht's noch nicht oder da geht's auch manchmal in die falsche Richtung oder sagst du, es gibt eigentlich nur Anfang und geht in die richtige Richtung?
Naja, überall, wo Sonne hinscheint oder wo Licht ist, ist auch Schatten und natürlich auch da gibt es natürlich auch ganz viel am Markt mittlerweile, was so teilseriösisch, sage ich mal, aber das größte Potenzial und wo noch am wenigsten geht, das hatte ich vorher schon mal so kurz angeteasert, sind tatsächlich unsere Softwareanbieter im Handwerk, weil die eigentlich bisher so diejenigen sind, die da auch vieles verhindern, weil die haben natürlich über Jahrzehnte ein Geschäftsmodell aufgebaut, dass du irgendeine Blackboxes. Software kaufst. Die haben ihre SQL-Datenbank, da sind die Daten drin und wenn du an die Daten ran willst, brauchst du irgendwie einen Zugang und brauchst irgendwelche Adressen, dass du an die Daten rankommst und die sitzen auf ihren Daten drauf, weil sie natürlich Angst haben, dass ihr Geschäftsmodell da baden geht und diese Serviceaufträge, wo man jeden Monat brav Geld bezahlt, eben dann vielleicht, wenn andere an die Daten rankommen, nicht mehr so spannend sind für die Firmen und die haben bisher, was Schnittstellen und Datensilos betrifft, nicht geglänzt. Und die letzten Jahre, wenn ich da zu meinem gegangen bin und gesagt habe, du, ich brauche da eine Schnittstelle, will was bauen, dann kam er und sagte, ja, entweder, oh Gott, das will keiner, was willst du denn da? Ich habe 1000 Kunden und keiner will so einen Schmarrn wie du. Oder er sagt mir, da sind 15.000 Euro Angebot, dann baue ich dir eine Schnittstelle, wo mir dann ein befreundeter Programmierer sagt, der mir dann die Schnittstelle gebaut hat, naja, das mache ich in einem Tag. Also da steckt schon ein großes Problem, aber die wachen so langsam zum Glück auf, weil ich auch sage, ein Softwarehersteller, der in Zukunft keine Schnittstellen anbietet, zu meinen Daten wohlgemerkt, die mir gehören, also es sind ja nicht Daten von irgendjemand, sondern sind meine Daten, den wird es in 5 Jahren so nicht mehr geben oder in 10 Jahren und da schlummert noch noch viel, viel mehr Potenzial wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Weil wenn ich dran denke, in unserer Branchensoftware, ich habe 23 Jahre haben wir die jetzt im Einsatz und da habe ich alle Angebote kalkuliert, da habe ich alle Nachkalkulationen, da habe ich alles da. Also das heißt, ich habe die Prognose meiner Daten, ich habe das Ergebnis meiner Daten und wenn ich diese Daten jetzt nehme und daraus Prognosen für die Zukunft entwickle, dann brauche ich angebotstechnisch gar nichts mehr selber machen, weil ich mache ja auch nichts anderes. Ich habe 20 Jahre Erfahrung und schätze wahrscheinlich, wie das laufen wird, wenn ich jetzt auf meine Daten zugreifen kann und aus diesen Daten sozusagen die Prognose in die Zukunft machen kann, also einfach ein Angebot erstellen lassen kann, dann ist das ein wahrer Schatz. Und wenn wir an denen langsam rankommen und die ersten kapieren das endlich, ich habe da auch schon für Softwarehersteller Workshops gemacht tatsächlich, dann glaube ich, ist da mega viel Energie drin, dann werden wir auch viele Probleme, die jetzt im Handwerk da sind, lösen, wenn der Softwareanbieter dann zu seinem Handwerker kommt, der bisher nur sehr engstirnig gedacht hat und sagt, Mensch, ich habe da jetzt ein neues Tool, das ist ein KI-basierter Angebotskalkulator, wo du auf deine Daten zugreifen kannst und Prognosen in die Zukunft machen kannst, glaube ich, dann kommt da richtig Musik rein. Die fangen langsam, noch zu langsam, aber die fangen langsam an und da war vor diesem KI-Hype überhaupt nicht drüber nachzudenken, weil da haben die gesagt, so einen Schmarrn brauchen wir nicht. Also
ich glaube, das ist auch einer der wenigen Aspekte, wo dieser ganze Hype-Train, ja, oder auch diese ganze No-Code-Bewegung jetzt wirklich seine Spuren hinterlassen wird, dass diese Art von alteingesessenen Softwareherstellern anfangen umzudenken.
Ja.
Ja. Weil du hast es in absehbarer Zeit wahrscheinlich relativ schnell selber nachentwickelt, was du da brauchst. Ja, an die Daten musst du natürlich immer noch rankommen, aber also ich würde sagen, es ist einer der gefährdeten Bereiche, wo dringend umgedacht werden muss, wenn da nichts passieren soll.
Ja, also ich denke, das haben ja nicht nur Handwerk-Software-Anbieter, das war halt bisher so, das waren geschlossene Systeme und wenn du ein Add-on brauchtest, eine Zeiterfassung, dann musstest du die bei dem Softwarehersteller sozusagen dazu buchen. Und dann mehr recht oder schlecht, es gab schon 20 tolle Zeiterfassungssysteme, aber die haben halt dann das 21. für sich entwickelt, damit eben die Daten im Haus bleiben. Und die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei, weil es gibt so viel gute Software als Web-Oberfläche, als Software as a Service und da macht es für eine Firma gar keinen Sinn mehr, in jedem Bereich zu versuchen, den besten Baustein zu entwickeln, sondern die müssen umdenken, die müssen sagen, wir haben die Kernprozesse im Griff.
Datenoffenheit.
Und wenn du was Geiles anderes willst, dann kauf dir das rein und dann binden wir dir das an. Dann bleibe ich ja auch bei der Software.
Ja.
Also das ist jetzt zwar nochmal eine Diskussion in eine andere Richtung, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und die Innovativen, die verstehen das und werden das auch die nächste Zeit umsetzen. Dann kommt auch ein richtiger Drive nochmal rein, was KI-Anwendungen in allen Branchen, aber natürlich auch im Handwerk betrifft.
Andreas, bevor du das Thema wechselst, würde ich gerne noch einen Punkt sagen. Wir waren jetzt bei dem Branchensoftwarehersteller und hatten das Thema Daten angesprochen. Das muss ich jetzt einfach nachschieben, weil ich glaube, das ist tatsächlich einer der Bereiche, selbst wenn ein Unternehmen jetzt sagt, interessiert mich heute noch nicht so, weil mir geht es zu gut. Das ist eine Basis, über die muss jedes Handwerksunternehmen nachdenken, diese Datenbasis zu schaffen. Ja? Weil nur dann lassen sich natürlich auch Dinge umsetzen mit Daten. Und ich denke, du stimmst mir dazu, Matthias. Ich glaube, dass diese Daten, die bei dir historisch bestehen, natürlich auch, wie soll ich sagen, das Benzin der Kundenampel sind.
Ja, also jetzt sprichst du ein total wichtiges Thema an. Ich meine, unsere Kundenampel, da kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen näher drauf, aber damit, dass wir die überhaupt entwickeln konnten, war die Basis, dass wir eben schon über Jahre strukturierte Daten gesammelt haben. Und ich habe da immer so vier Stufen der KI-Entwicklung, sage ich mal, von denen rede ich immer in meinen Vorträgen. Und die erste Grundlage für KI und für alles, was ich irgendwie automatisch auswerten will, das muss ja noch nicht mal eine KI sein, aber wo ich was auswerten lassen möchte, ist die Basis immer Daten. Also so. Und Daten sind natürlich auch ein Papierstoß, der irgendwie wirr im Büro rumliegt. Das sind auch Daten.
Ja.
Aber eben wichtig, dass die Daten in Systemen organisiert sind. Dann kann ich sagen, Leitsordner ist auch ein System mit Register, aber da kann ich halt nicht drauf aufwachen, sage ich, schau, die Daten müssen halt digitalisiert in Software und Tools da sein. Und wenn ich diese ersten zwei Schritte habe, dann ist das Aufsetzen von einer KI oder von irgendeiner Auswertung eigentlich nicht mehr schwierig. dann ist der einzige nächste schwierige Schritt noch, dass ich eine Idee davon brauche, was ich mit den Daten machen kann und wie ich die in Zusammenhang bringe. Klar, aber die Schritt 1 ist, Daten zu haben. Schritt 2 ist, die Daten digital zu haben.
Ja.
Dann kommt bei mir immer der Schritt 3 zu sagen, okay, jetzt habe ich Schnittstellen, dass eben die Daten miteinander vernetzt werden können, dass ich aus verschiedenen Bereichen Daten rausziehen kann. Und dann kommt
das ist früher Controller.
Ja.
Das ist früher Controller, oder?
Ja, genau. Und dann kommt eben obendrauf eigentlich erst die KI. Vorher, anders geht es nicht. Also von dem her, lange Antwort, aber vom Prinzip her, die Basis sind Daten und eben wichtig, weil da sagen viele Handwerker, ich habe ja Daten, ja, die müssten schon irgendwo in einem System sein und schon strukturiert, weil die erste Frage von jedem KI-Entwickler ist immer, hast du Daten und komme ich an die Daten ran? Und wenn ich mit der Bude spreche, die für uns die KI entwickelt, dann sagen die mir auch, 80% ihrer Arbeitszeit fließt da rein, Daten verfügbar zu machen und auslesbar zu machen und diesen Algorithmus dann drüber zu bauen und irgendein Frontend, also eine Oberfläche, wo ich damit arbeiten kann. Das ist dann eigentlich nicht unbedingt das Allerschwierigste.
Ich muss noch einen Satz, Christian, bevor du antwortest, noch einen Satz zu dem Controller nachschieben. Wie gesagt, der gute Controller, der hatte schon digitalisierte Daten und musste sie noch auswerten und aufbereiten für die Geschäftsführung. Der arme Controller im Sinne von die arme Sau, die muss die Daten halt sich erst noch zusammensuchen aus allen Abteilungen und muss sie erst dann in eine Excel oder mehrere Excel-Sheets quasi rein kopieren. Aber ja, das macht dann halt quasi die KI. So, sorry, Christian, musst du jetzt noch dazwischen.
Ja, ich muss anhängen und was ja dann üblicherweise passiert, also ich höre das nicht selten, Matthias, würde mich interessieren, ob du das auch öfters hörst, dass eben viele Kunden, Gesprächspartner dann auch sagen, ja, ich frage dann halt einfach ChatGPT. Das kann man natürlich tun, aber das Ganze bringt natürlich nur was, wenn das meine Daten sind, wenn diese Daten sauber sind, wenn die strukturiert sind, wenn die belastbar sind. ChatGPT ist nicht dafür trainiert, keine Antwort zu geben. Die ChatGPT denkt sich eine aus und die bringt dann aber nicht weiter. Das ist das große Problem, weil viele halt einfach denken, naja, mach doch, frag ich ChatGPT.
Also es beantwortet tatsächlich schon relativ viel, aber man merkt natürlich ganz genau, in welchen Bereichen man unterwegs ist. Im Rechtsbereich, würde ich mal sagen, bekomme ich schon relativ viele, also ich würde da keinen Rechtsstreit drauf aufbauen, aber viele gute Daten. Im medizinischen Bereich bekomme ich schon viele gute Aussagen. Immer mit Vorsicht, aber die sind schon relativ gut im rechtlichen Bereich, Baurecht und so. Aber sobald ich in Handwerksfragen reingehe, und da merkt man ganz genau, weil es da eben wenig Daten gibt, weil die meistens hier bei uns in den Köpfen sind, wenn ich jetzt frage, wie kann ich eine Oberfläche richtig bearbeiten oder was sind so die Handwerk-Profi-Tipps, dann kommt oft wirklich ein richtiger Schmarrn raus. Und da sind wir wieder beim Thema, desto besser die Daten, auf denen die KI lernen konnte, desto besser ist der Output. Und wenn ich natürlich eigene Themen bearbeiten will, kann ich nicht erwarten, dass ich Daten von Dritten, dass die genauso gut sind wie das, was ich habe. Und wenn ich eben auf meinen Daten basierend was entwickeln will, dann sind wir beim Thema, dann brauche ich meine Daten und die brauche ich strukturiert. Und dann ist auch mein Ergebnis ein gutes Ergebnis. Und sonst ist halt so ein 0815-Ergebnis, das jeder dann auch rausbringt. Das bringt der Kunde ja dann auch raus. Also da ist ja wieder sehr demokratisch, das ganze Thema.
Ja, vor allem ganz besonders, welche Art von Anfrage für welchen Wintergarten endet in der Regel im Papierkorb, weil da nichts draus wird. Weil allein diese historischen Daten sind ja immens wertvoll.
Ja, ja. Also da schlummern Riesenschätze bei uns.
Ja, ja.
Und auch der Aspekt ja dann im Prinzip auch zu sagen, wenn ich dann schon gute eigene Daten habe, dann will ich die ja auch nicht, bin ich ja nicht bereit, die in ChatGPT reinzupacken. Weil es sind ja, ich meine, du würdest ja jetzt auch nicht deinen Tag der offenen Tür veranstalten zu all deinen letzten Daten der letzten 2-3 Jahrzehnte, wo du sagst, ach, liebe Wettbewerber, kommt mal bitte rein, schaut euch mal um.
Nehmt euch das mit was ihr brauchen könnt.
Ja. Ja. Ja, alle Ordner sind offen da, könnt ihr raussuchen.
Alle Kalkulationen, genau, mit Kundendaten, alles frei, kannst du haben. Ja, spannend. Also ich weiß gar nicht, ob ich heute ein Thema noch wechseln würde, Christian. Wie gesagt, Matthias, mich würde es natürlich nochmal interessieren, da können wir uns aber vielleicht wirklich in separaten Folge drüber unterhalten. Wie gesagt, du bist ja mittlerweile 7-fach Unternehmer. Das ist natürlich ja auch, also dir ist nicht langweilig, nebenbei bist du noch KI-Power-User, hältst Vorträge und so. Also das ist eine Frage natürlich auch von Zeitmanagement und Co. Ein Stichwort, ein Teil davon wird sicherlich in KI beantworten sein, aber nicht nur. Aber ich glaube, das würde das Fass für heute noch sprengen. Aber du hast ja zweimal gesagt, wir können ja später nochmal auf die Kundenampel zurückkommen. Magst du noch dazu mal zurückkommen auf die Kundenampel, oder?
Ja, Gani, ich kann ja vielleicht mal kurz ein paar versuchen zu erklären, was die Kundenampel macht. Es ist ja eigentlich nichts Weltbewegendes, aber irgendwie trotzdem cool. Und ich weiß noch, wo wir das erste Mal dann das Ergebnis gesehen haben und erste Versuche gefahren haben und wir wirklich begeistert waren, dass die Ampel sehr, sehr oder mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit uns eben sagen kann, und das ist auch schon der Output, der rauskommt, ob wir einen Auftrag bekommen oder nicht. Und da sind wir aktuell bei rund 75%. Natürlich haben wir noch 25%, die wir nicht wissen. Und das macht es natürlich ein Stück weit wieder etwas schwieriger. Aber also kurz erklärt, die Kundenampel macht eigentlich nichts anderes, dass wenn wir eine Anfrage reinbekommen, die kurz über diesen Algorithmus gejagt wird und dann kriegen wir eben ein Ampelsignal rot mit 75%iger Wahrscheinlichkeit unwichtig oder unwichtig ist falsch, aber wird kein Auftrag, nicht relevant. Grün mit 75%iger Wahrscheinlichkeit wird es ein Auftrag und dann gibt es halt eben nur das dazwischen, was halt dann orange kommt. So, und warum haben wir das gemacht? Wir haben bei uns, Andreas kennt ja auch unsere Ausstellung, wir haben einen sehr, sehr hohen Vertriebsaufwand bei uns, weil wir natürlich eine Art Luxusprodukt verkaufen mit unseren Räumen aus Glas, nennen wir das ja mittlerweile. Wir machen einfach hochwertige Wohnraumerweiterungen in den Garten rein und so. Und da braucht man in der Regel immer eine Planung und man muss sehr viel Vorleistung bringen, bis man überhaupt mal auch ein Angebot erstellen kann. Auch das wird mit KI alles ein bisschen einfacher. Aber auch der Beratungsaufwand, ein Kunde will da Vertrauen und so, den kann ich mit KI nicht ersetzen. Wir müssen einfach am Anfang auch Vertrauen aufbauen. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben für jede Anfrage mindestens mal fast einen halben Tag Erstaufwand, bis wir mal überhaupt wissen, kommen wir in die Richtung von der Zusammenarbeit und kommen überhaupt mal zum Angebot. Und wenn man das natürlich mal hochrechnet, bei unserer Aufstellung und 3 Vollzeit-Vertriebsmitarbeitern, ist es natürlich viel, viel Geld, das da verloren geht bei einer Trefferquote, die halt sehr, sehr schlecht ist. Und wir kamen da irgendwo aus der Richtung, sage ich mal, 20%. Da werden jetzt viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber wer es wirklich sauber auswertet, seine Anfragen, also wirklich jede Anfrage, jeder Anruf, jede Mail, die reinkommt, die haben wir alle sauber erfasst, dann waren wir irgendwo bei 20%. Ich würde sagen, das ist relativ normal im Handwerk. Wir haben es jetzt durch unsere Kundenampel, auch kleiner Spoiler mal, auf 50% erhöht, die Trefferquote, also mehr als verdoppelt. Und wenn man das mal in Euros umrechnet und Vertriebsaufwand, den man sich spart, dann ist es schon mal relativ immens.
So. Absolut. Und also ganz kurz, Max, ja. Bevor du weitererzählst, auch nochmal, weil du sagst hast, wir haben nur 75% Trefferwahrscheinlichkeit erstmal. Ich meine, jetzt müssen wir das Ganze ja mal hochdenken und dann stellst du ja, sagst du hast 3 Vertriebsmitarbeiter, aber jetzt stellen wir uns mal die Frage, du kriegst 10 Angebote rein am Tag in der Woche, ist ja völlig wurscht, ja. Und du weißt schon mal, welche sind die 5 Angebote, die ich zuerst machen sollte und welche sind die anderen 5 Angebote, die ich als zweites mache. Das heißt ja nicht, dass wir die gar nicht machen, weil sonst haben wir ja natürlich auch selbsterfüllende Prophezeiungen ein Stück weit. Aber ich will doch erstmal zuerst die machen, wo die Trefferwahrscheinlichkeit am höchsten ist. Weil je schneller ich bin, desto höher ja auch die Trefferwahrscheinlichkeit. Und dann doch bitte die Schnelligkeit auf die vermeintlich richtigen. Wenn ich da schon mal 75% Wahrscheinlichkeit habe, ist es doch schon mal besser als nur ein Bauchgefühl, weil du hast es vielleicht, aber der neue Vertriebsmitarbeiter, wie du auch beschrieben hast, der dann erstmal neu eingearbeitet wird und noch keine Erfahrung hat, der kann es ja gar nicht beurteilen. Und dann ist das schon wieder ein Riesensystemvorteil. Also.
Ja, also absolut, klar. Also das ist natürlich so und das haben wir auch dadurch gemerkt, dass wir die Trefferquote oder auch die Auftragseingangsquote deutlich erhöhen konnten und aktuell geht die, sage ich mal, die Anfragesituation eher zurück die letzten 2 Jahre durch die wirtschaftliche Flaute, gerade im Luxusgüterbereich, sage ich jetzt mal. Und nur durch die KI kommt man eigentlich das Auftragsniveau überhaupt halten. Und vielleicht dann noch kurz, wie haben wir das Ganze gemacht? Also wir haben eben, und das sind wir beim Thema von vorhin, wir erfassen schon seit über 10 Jahren alle Anfragen sehr strukturiert. Wir haben uns da so ein kleines Tool gebaut, wo wir die alle digital erfassen, wenn die reinkommen, egal von welcher Ecke. Und das ist das ganz Wichtige, wir fragen halt neben den Adressdaten einfach auch noch ein paar weiche Faktoren ab. Also wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Wie viele Angebote haben Sie vorliegen? Wie schnell möchten Sie das umsetzen? Gibt es schon konkrete Vorstellungen in der und der Richtung? Also haben wir so 10, 12 Fragen, die wir immer schon stellen, weil wir da uns natürlich leichter tun, dann den Kunden einzuschätzen. Also diese Vorqualifizierung haben wir sowieso schon immer gemacht. Und da haben wir natürlich auch erkannt, ohne KI, dass wenn ein Kunde auf Empfehlung kommt, die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, als wenn er eine Internetanfrage stellt oder ein Bestandskunde eine bessere Trefferquote hat oder ein Kunde aus der Region Bodensee direkt am See eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, wie jetzt einer in, was weiß ich, Memmingen in der Peripherie, also ohne das jetzt zu werten. Aber man konnte eben so sogenannte Wahrscheinlichkeiten schon mit bloßem Auge sehen. Aber wir haben da insgesamt 18 verschiedene erkannt und die natürlich übereinander zu legen und daraus eine Prognose zu machen, da reicht halt der menschliche Verstand nicht mehr. Und das ist genau das, was KI macht. Die nimmt die neuen Daten, die kommen, schaut in die Vergangenheit, was war bei Leuten, die ein ähnliches Muster hatten, in Anführungszeichen, und macht dann eine Prognose in die Zukunft. Eigentlich ganz einfach. Und diese Prognose...
Da ist es immer ganz einfach. Ja.
und diese Prognose und dieses Training, was wir da mit diesen alten Daten gemacht haben, eben auf neue Daten, hat uns halt jetzt diese Möglichkeit gegeben, dass wir da in Echtzeit mehr oder weniger eine Eingruppierung der Kunden in diese drei Farben bekommen. Und jetzt kommt so ein bisschen das Witzige an der Sache irgendwo, weil du hast schon so kurz angeteasert, Andreas, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter natürlich einen Kunde gebe mit Rot, dann ist natürlich die Begeisterung, dass der den bearbeitet, erstmal nicht so hoch, wenn noch vier Grüne da liegen. Wenn der alle Grünen abgearbeitet hat und dann Zeit hat, dann macht er auch gern mal einen Roten. Aber wir mussten uns jetzt natürlich überlegen, wie gehen wir mit vor allem mit roten und orangen Kunden um, damit wir die A nicht vergraulen oder ich sage mal, im schlimmsten Fall rufen die bei uns an und wir sagen, sie, unser KI hat rausgefunden, sie sind für uns uninteressant und darum bearbeiten wir sie nicht. Ich meine, es wäre eine Katastrophe, es wäre praktisch Selbstmord. Und man muss ja auch wissen, die KI landet mit alten Daten und wenn ich meine Kunden auf einmal anders behandle wie früher, stimmen ja auch die Prognosen aus der Vergangenheit nicht mehr in die Zukunft. Also da muss man aufpassen. Das ist mir eben eine ganz wichtige und zentrale Botschaft. Ich kann nicht nur ein KI-Tool einfach drüber stülpen und hoffen, es wird alles besser, sondern ich muss den Prozess darum eben auch neu aufsetzen, weil es funktioniert nur gemeinsam. Und da haben wir uns halt überlegt, wie gehen wir auch mit Roten und Gelben um, haben da Fragebögen entwickelt, die wir rausschicken. Wir halten den, ich nenne es immer so ein Stöckchen hin, wo die drüber springen müssen und qualifizieren sie in die nächste Stufe. Wenn ein Kunde von uns einen tollen Fragebogen bekommt und wir sagen ihm, schick uns mal noch ein paar Bilder von deinem Haus und vielleicht einen Plan dazu, damit wir dich gut beraten können, das gehört bei uns einfach dazu. Und dann melden wir uns für die nächste Stufe, dann ist ein Termin bei uns in der Ausstellung und so weiter. Und wenn der Kunde uns dann keine Rückmeldung mehr schickt, weil er ja 20 angefragt hat, und 18 wollten nichts mehr von ihm und sind sofort in einem Aktionismus ins Auto gesessen und zu dem hingefahren. Dann haben wir dem erstmal gezeigt, okay, wir haben eine andere Kompetenz, weil wir möchten mehr Daten, damit wir dich gut beraten können. Und wenn der dem nicht nachkommt nach der zweimaligen Ermahnung, dann können wir dem auch nett schreiben, Sie, lieber Herr Meier, leider antworten Sie auf unsere Mails nicht, aber wir wollen einen qualifizierten Beratungsprozess und dazu brauchen wir die Information von Ihnen. Da Ihnen das scheinbar nicht wichtig ist, gehen wir davon aus, dass wir eben nicht gemeinsam weitermachen. Also so haben wir halt einfach verschiedene Prozesse drumherum auch aufgebaut. Und jetzt kommt es eben, was ich vorher gemeint habe. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob am Schluss die KI dafür verantwortlich ist, dass unsere Trefferquote deutlich besser ist oder vielleicht auch einfach die Prozesse, die wir einfach smarter gemacht haben. Wahrscheinlich spielt beides ein bisschen zusammen, weil wir natürlich so eine Einklassifizierung haben. Aber am Ende des Tages ist es auch total wurscht. Ich muss aber, und das ist mir ganz wichtig, ich muss die KI und den Prozess gemeinsam denken, weil isoliert funktioniert beides nur semi-professionell. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig und es war so mein größtes Learning aus dem Ganzen raus.
Es ist ein Werkzeug und oder ein Verstärker oder nennst du eine Lupe, Linse, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Aber wie du sagst, es ist das Thema, du hast ja von diesem typischen Spruch gebracht, ne? Ein scheiß analoger Prozess, den ich digitalisiere, ist jetzt halt ein scheiß digitalisierter Prozess. Das haben wir ja in dem Podcast, glaube ich, auch schon öfter mal zitiert. Und das ist genau das Thema, was halt mit drin steckt. Also es ist die Prozessentwicklung, die Weiterentwicklung, auch vielleicht dieses Thema, hey, ich stelle bessere Fragen in der Vorqualifizierung. Ja, ihr habt jetzt sicherlich eure Parameter, jetzt habt ihr 18 definiert, jetzt sind also ein paar vielleicht noch dazugekommen. Jetzt habt ihr den Prozess dahinter verbessert. Und wie du sagst, es ist die Summe. Ich find's aber ein total schönes Praxisbeispiel. Ich meine, darüber haben wir uns ja auch schlussendlich sogar kennengelernt durch diese Geschichte. Und ich finde es total wertvoll. Und was ich nochmal hervorheben will, weil wir drüber gesprochen haben, Motivation, Potenzial etc., Handwerk, du sagst es ja selbst gerade eben, der Markt ist stark rückläufig, weil du von einem Luxusgut sprichst. Ja?
Ja.
Aber nur in Anführungsstrichen, weil ihr drastisch eure Erfolgsquote erhöhen konntet, mit allem drum und dran, Prozessen und KI und bla bla bla, könnt ihr das Niveau halten. Ja? Die, die das nicht können und die ihre Quoten behalten können, aber aus weniger Anfragen halt weniger Umsatz machen, die kriegen halt ein Problem und die können dann halt nur mit Personalabbau reagieren oder vielleicht gar nicht mehr reagieren. Also
eben.
Ja. Eben. Ja, und am Schluss ist es so, und ich bin mir relativ sicher, dass im Handwerk das wieder anders werden wird. Also wir haben einen riesen Sanierungsstau. Im Moment stehen wir halt nur auf der Bremse, weil alle ein bisschen vorsichtig sind. Wenn das dann wieder kommt, dann wird es ja noch krasser. Also im Moment hilft es uns ja ein Stück weit zu überleben, sage ich jetzt mal, wenn man es so beziffern möchte. Aber in Zukunft hilft es uns ja auch dann vielleicht irgendwann mal so weit, dass der Kunde sich bei uns bewirbt, wenn er mit uns zusammenarbeiten will.
Hat man ja schon mal 15 Jahre.
Ja, also das ist durchaus ein Thema. Und was mir auch ganz wichtig ist, da nochmal zu sagen, weil vielleicht denkt der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt, ja, aber da sind wir natürlich schon im Bereich, wenn man KI dann anwendet, so eine Art Social Scoring zu machen. Das ist ja schon in einem Grenzbereich, wenn man so drüber nachdenkt. Also die Frage wurde mir natürlich auch schon öfter gestellt in der Richtung. Dann muss man auch wieder so rum sagen, auch für den Kunden ist ein Riesenvorteil, weil ich habe mehr Zeit, mich um den Kunden zu kümmern, der auch mit mir zusammenarbeiten will und der bereit ist, auch für diesen Service Geld auszugeben. Und ich werde für den Kunden ja auch billiger, weil ich muss ja weniger andere beraten, die ins Leere gehen. Weil man muss ja so sagen, was ist fair und was ist unfair? Ist es unfair, Kunden rauszusuchen und sich auf die zu konzentrieren, die wirklich mit einem zusammenarbeiten wollen? Oder bereitet man alle gleich und die Kunden, die mit mir zusammenarbeiten, müssen das mitbezahlen, was andere in Anspruch nehmen, aber dann eben keinen Auftrag platzieren. Also so rum kann man das ja auch relativ krass sehen. Und da glaube ich, ist es ein Riesenhebel, das erkläre ich auch Kunden, weil die Frage wird mir natürlich schon immer mal wieder gestellt. Mensch, wir haben gerade letzte Woche war wieder ein großer Bericht in der Allgäuer Zeitung. Brack sucht seine Kunden mit Hilfe von KI aus. Wir hatten am Tag der offenen Tür, da kamen manche rein, bestehende, ja, habt ihr auch noch mit mir zusammengearbeitet, weil die KI das gesagt hat, also so ein bisschen flapsig. Dann habe ich gesagt, ja, aber seien Sie froh, Sie haben deshalb auch weniger Zeit bezahlt bei uns, weil wir uns auf Sie konzentrieren konnten und nicht 10 andere beraten mussten und Sie dann eben ein Stück weit vielleicht nicht so beraten können, wie das unser Anspruch ist. Also auch da die Qualität oder auch der Preis ist dann für die Kunden wieder am Ende des Tages attraktiver.
Ja, absolut. Also ich mag es nur ganz kurz mit einem Praxisbeispiel unterstreichen, weil ich ja durch die Inhouse-Projekte ja da auch viel Einblick habe. Es gibt ja die Lead-Generierungskosten und die gehen ja dann weiter, dann wird ja eben qualifiziert. Du hast das ja in deinem Beispiel jetzt so schön beschrieben, dann fährt man raus, einen halben Tag auf die Baustelle, bespricht und lalalala und dann stehen ja Kosten. So, und wenn jetzt du eine Quote vorher von 20% hast, dann sind halt 4 nicht zum Auftrag geworden, aber der Aufwand muss bezahlt werden. Das heißt, der bezahlt, muss halt den fünffachen Akquiseaufwand mitbezahlen. So ist es jetzt nur noch das Doppelte, also der nicht der Riesenvorteil. Mal abgesehen davon, Stichwort Social Scoring, was du angesprochen hast, ich meine, der Kunde darf sich aussuchen, mit wem er zusammenarbeiten möchte, aber ich glaube, das ist auch schon immer das Privileg des Unternehmers gewesen, auch zu sagen, auch der Kunde, der Unternehmer oder das Unternehmen hat ein Recht dazu, sich auszusuchen, mit wem er zusammenarbeiten möchte, und das wird ja im Gegenteil jetzt sogar durch die KI-Daten ja wieder neutralisiert, weil es halt nicht der Nasenfaktor ist, ja?
Ja.
Sondern es gibt halt andere Parameter und damit ist es wieder halt mindestens gleich. Und das ist natürlich auch schon wieder ein Vorteil gegenüber dem Thema, weil wenn der Verkäufer einfach sagt, dich mag ich nicht, dich finde ich doof, ja, dann wird er schon auch dafür Gründe finden. Oder der Einkäufer, und gibt es ja auch diesen Spruch bei mir, Menschen kaufen mehr Menschen und finden dann die passende Excel-Tabelle, um sich zu rechtfertigen. Also in der Hinsicht, das geht ja genauso rein. Ich glaube, dass es eher eine Neutralisierung ist oder ein Aufhänger. Ich finde es gut.
Man darf da auch gerne drüber diskutieren, was Social Scoring überhaupt ist. Ja, für mich ist das ein Prozess, nachdem du qualifizierst, und ob das jetzt die KI macht oder irgendein Mitarbeiter, ist genau dasselbe.
Ja.
Das ist nur, wie man es verstehen will.
Ja? Die KI kann es dir noch erklären. Ja? Ja. Der Mitarbeiter sagt, der ist doof. Der
gefällt mir nicht.
Also Social Scoring finde ich da schon relativ hart als, als Vorwurf. Naja, okay. Mein Herz lacht, kann ich nur sagen. Ja. Nach all dem, was ich von dir heute gehört habe, lacht mein Herz.
Ja, ich würde, also für mich wäre jetzt auch so, wo ich sagen würde, vielen, vielen Dank, Matthias. Ich weiß nicht, Christian, wie es dir geht, für diesen Einblick. für mich ist es total rund für heute. Wie gesagt, ich würde gerne mit dir nochmal tatsächlich eine neue Episode machen.
Ja, ich würde Matthias eigentlich gerne wiedersehen hier und vielleicht schaffen wir es ja mal abstrakt vielleicht, so ein KI-Prozess mal live zu designen.
Weiß nicht. Hab ich tatsächlich auch schon öfter gemacht. Kein Thema, klar. Klar, kann man machen. Muss man halt überlegen, was spannend sein könnte und so, aber definitiv kein Ding.
Also das wäre neben den inhaltlichen Themen, Andreas, die du auf dem Radar hast, vielleicht auch nochmal eine
Aktion. Vielleicht ist das dann die erste Offline-Episode, die wir auch aufnehmen. Ja. Also der Matthias und ich, wir sind ja räumlich nicht so weit auseinander. Du bist da ein bisschen weiter weg. Du musst dich halt in dein Auto schwingen. Wir müssen noch eine Kamera und ein bisschen Tontechnik mitnehmen. Und dann machen wir das eine und das andere gleichzeitig. Ja? Also schöne Location hat er ja in seinem La Casa in Dietmannsried. Ja? Also da gibt es schöne Sachen zu gucken. Ja, mega. Also ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Matthias. Danke für die Praxiseinblicke. Danke für... die Alltagssprache auch halt vom Handwerker für den Handwerker, das hat mir total getaugt, vor allem auch in diesen ganz konkreten Prozessen.
Kein Science Fiction, kein Fachchinesisch, das war erfrischend.
Ja. Freut mich, ne, das ist mir auch wichtig eben, dass man das Ganze angreifbar macht und nicht so abstrakt eben. Von dem her, vielen Dank auch an euch, ihr habt das ja auch durch eure Fragen mit initiiert, dass das so sein konnte. Super.
Ich finde, ich muss nochmal mit diesem Einstiegsstatement, was du ja zitiert hast, Christian, ich bin zu faul, um nicht zu digitalisieren, und ich würde das halt jetzt ergänzen, ich bin auch sagen, ich bin zu faul, um nicht den Weg oder die Zeit reinzustecken in die KI-Geschichten, die da einfach kommen, weil, hey, wer Handwerker geworden ist, will Handwerker bleiben und nicht im Büro festhängen, genau. Und da, dann ist es halt genau richtig. Das, und wenn ich mehr mit dem Werkstoff arbeiten möchte, dann muss ich halt das Büro wegdigitalisieren oder ich muss mir halt Mitarbeiter einstellen, die das dann für mich übernehmen, aber dann übernehmen sie auch ein bisschen mehr die Führung meines Unternehmens, und die Frage ist, ob ich dann nicht doch lieber die Prozesse selber in der Hand haben möchte.
Und sie übernehmen einen Großteil deines Umsatzes, weil ich glaube, das lässt sich technologisch sehr viel kosteneffizienter gestalten.
Ja, also ich muss da tatsächlich oft noch Kopfschütteln, wenn ich manche Dinge sehe, aber nicht nur im Handwerk, auch in der Verwaltung oder wo ich mir denke, da muss jetzt irgendeine arme Person irgendwie 70 handausgefüllte Anmeldungen in eine Excel-Liste rüber kopieren, wo ich über einen QR-Code das praktisch vollautomatisieren könnte. Da muss man schon draußen oft den Kopf schütteln, wenn man das so sieht. Insofern glaube ich, da haben wir richtig fettes Potenzial in vielen Bereichen, also definitiv, ja.
Vielen Dank, dass du da warst, Matthias.
Danke, Matthias.
Danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao.